Hast du dich auch schon mal gefragt, wie du die einzige Förderung im Neubau erhalten kannst? Ein klimafreundlicher Neubau mit QNG? Wie du bis zu 270.000 Euro Darlehen zinsvergünstigt erhalten kannst? Dann lade dir unser kostenfreies Whitepaper herunter auf der Seite www.qngtraumhaus.de. Dort erfährst du, warum man nach QNG bauen sollte, wie das Ganze funktioniert und was du an Mehrwert dadurch erhältst. All dies unter www.qngtraumhaus.de. Und nun geht es weiter mit meinem neuesten Podcast. Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte. Ich habe heute im Podcast-Interview David Jakob Huber. David, kennen die ein oder anderen schon. Wir haben vor gut einem Jahr schon mal ein Interview zusammen gemacht, wo wir über das Thema Netzwerken und nachhaltiges Bauen und ganz viele Zukunftsthemen gesprochen haben. Heute freue ich mich ganz besonders, dass du einmal dein neues Buch vorstellen magst und an alle Hörer. Ich bin ganz, ganz gespannt, durfte es als einer der ersten lesen und bin wirklich begeistert, was du dort geschrieben hast. Und da würde ich gerne mit dir heute einmal drüber sprechen. Aber vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, lieber David, stell dich doch bitte als erstes einmal vor. Erklär mal, was ist so deine Rolle beim BFW? Was machst du da den ganzen Tag? Und warum ist dies für dich als Netzwerker der perfekte Job?
Ja, guten Morgen erstmal, lieber Tobias. Herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde von dir zu diesem Podcast. Ja, mein Name ist David Jakob Huber. Ich bin jetzt 58 Jahre jung und wir hatten gerade eine Messe in Hannover und da hat mich jemand begrüßt mit den Worten, na, du Wohnbauaktivist. Und ich glaube, das ist genau das, was meine Rolle beschreibt. Ich bin Geschäftsführer des BFW Niedersachsen-Bremen. Wir sind ein Lobbyverband, muss man ganz offen sagen, der privaten, mittelständischen, inhabergeführten Wohnungswirtschaft. Und meine Aufgabe ist es, einerseits natürlich den Verband zu führen, andererseits die politische Lobbyarbeit zu machen. Das heißt, mit den Politikern und der Verwaltung in beiden Ländern, Niedersachsen und Bremen, darüber zu diskutieren, wie wir Wohnbau überhaupt gestalten können, die ganzen Förderrichtlinien zu begleiten und natürlich auch die Novellen der Bauordnungen etc. Alles, was mit Wohnen zusammenhängt, eben zu begleiten und nach Möglichkeit auch mitzugestalten. Deshalb machen wir auch viele Seminare, wir machen viele Veranstaltungen. Wir haben jetzt gerade einen großen Messeauftritt bei der Real Estate Arena gehabt. Auch das ist meine Verantwortung. Und meine Arbeit ist es eigentlich, dieses Netzwerk zwischen Verwaltung, der Branche, der Politik, aber auch der begleitenden Industrie zusammenzuführen, ins Gespräch zu bringen und unsere aller Interessen nach vorne zu bringen und damit auch ja Wohnbau zu generieren und letztendlich damit auch Wohlstand zu sichern und Arbeitsplätze zu sichern. Das ist mein Job und der ist einerseits sehr anstrengend, macht aber auch viel Spaß.
Ja, und also ich glaube, du gehst da vollkommen drin auf. Also jedes Mal, wenn ich dich erlebe, wir haben uns ja letzte Woche auch auf der Real Estate Arena getroffen, bist du vollkommen in deinem Element. Und was mich sehr beeindruckt hat, auch dein persönlicher Beitrag bei der Novellierung der niedersächsischen Bauordnung, ganz besonders im letzten Jahr, das Thema Stellplätze, Aufstockung, da hast du und der BFW wirklich euren Beitrag geleistet, um dort die Bauordnung nach vorne zu bringen. Und dazu nochmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für das, was ihr dort geschaffen habt. Aber wir wollen heute ja nicht darüber sprechen, sondern es soll ja um dein Buch gehen. Wohnungsbau first. Hier hast du die Analogie zu dem Trump-Zitat, die ja doch ein für mich eher provokanter Titel ist, aber der bleibt natürlich auch im Kopf. Kurz, knapp, prägnant, also wirklich hervorragend gewählt. Muss man aktuell provozieren, um dieses wichtige Thema Wohnungsbau in die Köpfe der Menschen zu bekommen und hoffentlich auch in die Umsetzung zu bekommen?
Ja, das absolut. Man muss heute fokussieren und provozieren teilweise, um aus dieser Masse herauszustechen und wirklich auch nach vorne zu kommen, um Sichtbarkeit zu erlangen. Weil, und da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, mir geht's gar nicht um meine Sichtbarkeit, sondern mir geht's um die Sichtbarkeit des Themas an und für sich. Und das Thema Wohnungsbau bedarf einer solchen Provokation, weil es einfach in der Politik, und wir sehen es ja gerade jetzt auch, ein bisschen in den Hintergrund rutscht und andere Themen deutlich nach vorne gehen, obwohl das Thema Wohnen, das ja eigentlich eins der Grundrechte ist, so existenziell wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und ich will das nur mal ganz kurz sagen, und das ist so der Hintergrund, warum ich mich jetzt dran gemacht habe, das Buch zu schreiben. Wir haben einen kleinen Rekord geschafft. Negativrekord. Wir hatten letztes Jahr offiziell 530.000 Menschen, die offiziell als wohnungslos gemeldet sind. Das sind jetzt nicht die Menschen, die irgendwo im Bahnhof an den Geldautomaten schlafen oder sonst wo, sondern das sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Und wir haben es geschafft, diese Zahl innerhalb eines Jahres auf über 610.000 Menschen zu steigern. Und das zeigt die Dramatik der Geschichte. Ich habe in meinem Buch auch geschrieben, warum wir Wohnungsbau brauchen und warum eben Wohnungsbau first so wichtig ist. Ich habe dort einige Schicksale von Menschen aufgenommen, die aus unserer Mitte herauskommen. Unter anderem auch, das ist jetzt meine persönliche Betroffenheit, jemand verheiratet, zwei Kinder und wie es halt so oft passiert, die Beziehung ist zerbrochen, die Frau hat die Wohnung behalten und der Mann wohnt jetzt, rat mal ganz kurz, der wohnt jetzt wieder im Kinderzimmer bei seinen Eltern. Was für ein Glück, dass er die Eltern noch hat und dass die das Kinderzimmer noch haben. Ansonsten hätte der ein echtes Problem. Und das ist kein Einzelschicksal, sondern da sind ganz viele Menschen davon betroffen, die eben ganz, ganz dringend nach Wohnraum suchen. Andererseits auch wieder persönliche Betroffenheit. Junge, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, zwei bezaubernde Töchter. Die gibt 80% ihres Einkommens für das Thema Wohnen aus. So, und dann kann man sich ausrechnen, was dann für die Kinder überbleibt. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Und dieses Problem, wenn wir es jetzt nicht in den Griff kriegen, wird uns einholen. Und das wird eine richtige Herausforderung werden, um das jemals wieder einzufangen und dann in vernünftige Bahnen zu lenken. Und genau deshalb habe ich diesen Titel gewählt. Und genau deshalb habe ich auch den Zeitpunkt des Erscheinens jetzt so gewählt. Das war jetzt ein bisschen Zufall. Wir haben in Berlin eine neue Bundesregierung, die hat jetzt gerade den Bauturbo für die ersten 100 Tage ausgerufen. Wir haben in Niedersachsen die Situation, dass unser Wirtschafts- und Bauminister Olaf Lies heute zum Ministerpräsidenten gemacht wird und dass wir auch da einen Wechsel haben. Und ich glaube, dass das Buch genau zu der richtigen Zeit erscheint, um genau diesen Menschen auch zu zeigen, dass etwas gemacht werden muss und vor allem, dass etwas gemacht werden kann.
Ja, und da nimmst du mir eine der Fragen gleich vorweg, weil das Lob wollte ich dir eigentlich sonst geben, dass du echt einen optimalen Zeitpunkt gewählt hast mit dem Wechsel der Regierung, mit dem Start, mit den ersten 100 Tagen, wo wir alle ganz gespannt warten, was kommt da auf uns zu, was wird vielleicht vereinfacht, gibt es eine neue Förderung, in welche Richtung geht das Ganze? Und ja, jetzt ist wichtig, dass du dieses Buch möglichst schnell den Entscheidungsträgern in die Hände gibst, dass sie es mal lesen und hoffentlich das ein oder andere daraus mitnehmen. Also das wäre so der Wunsch, dass unsere neue Bauministerin, Frau Huberts, Herr Merz, dieses Buch mal in die Hand bekommen und vielleicht sich mal irgendwie auf einer Reise die Zeit nehmen, auch mal zu lesen.
Genau das ist das Ziel, dass die Entscheider der Politik, aber auch, und da muss ich auch ganz offen sagen, auch die Entscheider in der Wohnungswirtschaft dieses Buch lesen. Also so ganz kurz zur Chronologie des Buches nochmal. Ich bin ja auch darauf eingegangen, was ist überhaupt Wohnen, was ist Heimat und warum ist das so wichtig? Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass Menschen, die eine Wohnung haben, die sie dann auch als Heimat nennen, sich dann auch verantwortlich zeigen für ihr Quartier, für ihre Siedlung, für ihren Ort und dann auch Verantwortung übernehmen. So, und deshalb bin ich auch so ein bisschen auf den Begriff, was ist Heimat eigentlich eingegangen? Und Heimat kann durchaus sehr unterschiedlich gesehen werden. Ein Flensburger wird Heimat ganz anders beschreiben als ein Bayer. Das ist ganz, ganz spannend. Und ich habe in dem Buch auch, und das ist jetzt so ein bisschen der Spiegel an unsere Branche, auch eine kleine Reise unternommen. Ich war in Wien, ich habe mir den Wiener Wohnbau angeguckt. Ich war in Holland, ich habe mir dort angeguckt, was dort gemacht wird. Und ich war in einem Online-Kongress mit dabei, wo es um Singapur geht. Ich habe es leider nicht geschafft, dahin zu reisen. Aber ich habe dort unglaublich viel darüber gelernt, was in anderen Ländern gemacht wird, um den Wohnbau zu machen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wollen wir das hier in Deutschland auch oder können wir das in Deutschland auch? In großen Teilen können wir es nicht kopieren 1:1, aber wir können lernen. Und das, was wir lernen können, und darauf gehe ich im letzten Teil des Buches auch ein, ist, dass wir uns mal wieder darauf besinnen, was eigentlich die alten Werte sind und was technisch möglich ist, ohne dass wir an der Autorität der DIN kratzen müssen, ohne dass wir irgendwelche Normen oder Regelwerke verändern müssen, sondern im Rahmen der bestehenden Regeln können wir unglaublich viel verändern und Wohnbau auch billiger machen. Und darauf wird's ankommen. Tobias, ich sag's dir ganz offen, ich glaube nicht, dass wir über Wohnbauförderung die Zukunft des Wohnbaus gestalten müssen, sondern ich glaube ganz ehrlich, dass wir als Branche unseren Teil dazu beitragen müssen, innovativ zu sein, uns auf alte Werte zu besinnen und wirklich wieder das umzusetzen, was wir eigentlich normativ können, um Wohnbau nachhaltiger und qualitativ hochwertiger zu machen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das geht.
Absolut. Und es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze, wo wir einfach auch noch verschwenderisch unterwegs sind auf dem Bau. Also wenn wir so das Thema Lean oder BIM oder so viele innovative Ansätze uns anschauen und einfach einmal hinterfragen, wir haben es als wirklich mittelständisches Bauunternehmen ja im ganz, ganz Kleinen gemacht, dass wir drei Typenhäuser entwickelt haben, unsere drei Häuser unter 300.000 Euro, also drei Einfamilienhäuser als Effizienzhaus 40 mit QMG unter 300.000 Euro Herstellkosten und haben genau das getan. Wir haben alle ins Boot geholt, die halt irgendwo an dem Bau beteiligt sind, den Statiker, den Wärmeschützer, den Schallschützer, die Handwerker, den Polier, den Einkauf. Und wir saßen am großen Tisch, wie an der Tafelrunde, und haben halt jeder seinen Beitrag geleistet und gesagt, so, wo können wir noch was einfacher, effizienter machen? Nicht, indem man irgendwie nun sagt, die Handwerker müssen noch schneller arbeiten, sondern dass man halt einfach Verschwendung reduziert und Effizienz optimiert. Und so ganz einfache Sachen wie Wände übereinander stellen. So, wir haben die schönsten Häuser gebaut und haben dann die Grundrisse hin und her geschoben. Aber einfach mal zu sagen, rationales Denken, Statik von oben nach unten abtragen und tragende Wände übereinander zu stellen, das spart eine ganze Menge in den Kosten. Mhm. Und so bin ich vollkommen deiner Meinung, da ist noch echt Potenzial da, dass wir bezahlbaren Wohnraum dort schaffen können. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Veranstaltung bei dir bin, ob es das Hannover Forum ist oder halt andere, wo auch die großen Unternehmen vortragen, so aus meiner Perspektive als Mittelständler, bin ich immer wieder beeindruckt, wie sie dann sagen, wir bauen noch für 2.200 Euro pro Quadratmeter oder halt mit viel Vorfertigung und zeigen, dass es doch geht.
Ja, aber das kann auch jedes kleine Unternehmen machen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Gerade im Geschosswohnungsbau ist das ein Riesenthema, wo wir einerseits verschwenden, CO2 verbraten ohne Ende, obwohl es gar nicht notwendig ist. Das ist das Thema unbewehrte Betonwände. Es gibt eine Norm, das ist seit 1912 gültig, hat es auch in die Euro-Codes geschafft. Ich kann heute fast alle tragenden Wände komplett ohne Betonstahl ausführen. Was bringt das? Das bringt bis zu 40% CO2-Einsparung, was ja im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Das bringt auch monetäre Einsparung, weil ich den Stahl nicht mehr brauche. Das heißt, ich habe in Rohbau die Möglichkeit, bis zu 30% der Kosten zu sparen. Und jetzt kommt das, wir können den Bau beschleunigen, weil wir ja keine Stahlflechter mehr brauchen. So, und das ist nichts anderes als die Anwendung einer alten Technik und einer alten Norm, die es immer noch gibt, aber die heute, und jetzt kommt der Krux an der ganzen Geschichte, an den Hochschulen nicht gelehrt wird. Ich bin zum Beispiel im Beirat der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst der Fakultät Immobilienwirtschaft in Holzminden und habe dort ja auch hinterfragt, wie ist das denn eigentlich mit der Statik, mit unbewehrten Betonwänden? Das wird an den Hochschulen nicht gelehrt, obwohl es möglich ist. Und das ist ein Riesenthema, wo wir auch dran müssen. Das heißt, wir haben unglaubliche Ressourcen, wo die Menschen aber gar nicht wissen, dass es das gibt und dass das geht, weil es erstens an den Schulen nicht gelehrt wird und dadurch auch nicht gelebt wird. Anderes Thema, und jetzt komme ich auf ein ganz aktuelles Thema auch, das ist das Thema erneuerbare Energien. Ich bin absoluter Fan davon, dass wir Solardächer machen. Aber warum und alles in der Welt machen wir im Neubau Aufdach-Solaranlagen statt Indach-Solaranlagen? Aufdachanlagen kosten ein Schweinegeld. Ich habe drunter die deckende Dachhaut und ich baue dann eine Anlage noch oben drauf, habe zusätzliches Gewicht, habe optisch oft nicht die schönste Lösung. Und es gibt heute so schöne Techniken mittlerweile, um Indachlösungen hinzukriegen, die gleichzeitig Zeit und Energie sparen und natürlich auch Ressourcen sparen. Das sind nur so kleine Ansatzpunkte, wo wir ansetzen können, um nach vorne zu gehen. Beispiel auch da kann man drüber streiten, wie gestalte ich heute die Warmwasseraufbereitung und die Heizung? Muss es die Wärmepumpe sein oder gibt es tatsächlich alternative Lösungen?
Ja, also bei den Photovoltaik ist es so, also ich habe, bevor ich ins heimische Unternehmen eingestiegen bin, mal 3 Jahre in dem Bereich gearbeitet und seitdem, inzwischen 15 Jahre her, gibt es so, so schöne Indachlösungen, wirklich in die Dachziegeln integriert, in die Dachhaut integriert. Also jeder Hersteller, jeder Dachziegelhersteller hat da was Tolles, wo man wirklich denkt, wenn man so ein bisschen Abstand vom Haus hat, ich sehe sie fast nicht mehr. Also bei so einer schönen Flachdachziegel echt hervorragend. Leider ist es so, dass die wahrscheinlich in kleineren Mengen produziert werden oder ich kann den genauen Hintergrund nicht sagen, so dass sie immer noch sehr, sehr teuer sind. Ich habe sie seit 10 Jahren bei mir in der Ausstellung und wir haben nicht eine verkauft. Also es ist wirklich, dass wir versuchen, die Kunden heranzuführen über die Optik und sagen, wow, das ist doch bedeutend schöner. Es ist, genau wie du sagst, nicht verschwenderisch, wenn wir jetzt eine doppelte Schicht da bauen. Es reicht ja eine, aber bei uns scheitert zurzeit noch, weil sie sehr, sehr teuer ist.
Ja, aber ich bin der Meinung, wenn wir da Nachdruck drauflegen und die Menschen wirklich darauf aufmerksam machen, welche Riesenvorteile das hat, und wenn man das langfristig denkt, dann ist die Indachlösung immer noch billiger. Also wenn ich es langfristig denke, ist die Indachlösung deutlich billiger als die Aufdachlösung. Aber das sind nur kleine Punkte. Ich denke auch sehr intensiv darüber nach, Infrarotheizung als Primärheizung zu machen. Auch dort gibt es Innovationen und du hast ja bei der Messe auch ein Unternehmen kennengelernt, die da wirklich führend vorangehen, die wirklich innovativ sind und Lösungen anbieten, von denen wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren gar nichts gewusst haben. Und das ist eigentlich die Botschaft in meinem Buch, dass wir einerseits den Bedarf haben, dass wir umdenken müssen, dass wir nachhaltiger werden müssen und dass es dafür Lösungen gibt. Und ich meine, das sind 190 Seiten, da sind hier nur einige Lösungen mit drin. Einfach auch darauf aufmerksam machen, welch breites Spektrum an Innovationen es gibt, worüber wir einfach nachdenken müssen. Und ich glaube, wir müssen das große E nach vorne setzen, nämlich E wie einfach tun.
Ja, absolut. Und das ist so, du schaust in deinem Buch über den Tellerrand hinaus und das ist ja leider, dass das viel zu wenig Menschen machen und du hast so viele tolle Ansätze, du hast ja einige gerade schon aufgezählt, dort gebracht und das ist das, was ich mir auch wünsche, dass wir technologieoffen forschen, dass wir uns nicht verrennen. Du hast die Wärmepumpe angesprochen, also ich komme mit ihr sehr gut klar, aber das heißt nicht, dass wir in 5 oder 10 Jahren Wärmepumpen verbauen. Vielleicht gibt's was viel Besseres, vielleicht hat sich die Infrarotheizung durchgesetzt. Vielleicht ist eine Luft-Luft-Heizung, dass wir sagen, wir brauchen gar nicht mehr und heizen so wie das Passivhaus. Also wer weiß, was da kommt. Wichtig ist, dass wir nicht mit Scheuklappen unterwegs sind, sondern wirklich nach links und rechts schauen und ein ganzheitliches Blickfeld haben. Und da hast du wirklich ganz tolle Ideen in deinem Buch dort gebracht. Gibt es eine Idee, die dich am meisten bewegt, wo du sagst, das ist für dich entweder ein Herzensprojekt oder das, was du am erfolgsversprechendsten siehst von den vielen tollen Ideen, die du dort in deinem Buch vorgestellt hast?
Also ich bin ja ein absoluter Fan davon, dass wir Energie regional erzeugen und regional verbrauchen. Ich habe vor 14 Jahren, als ich den Job hier beim BFW angefangen habe, mal gesagt, wir könnten rein theoretisch auch Häuser aus Reispapier bauen, wenn das Gebäude in der Lage ist, so viel Energie zu erzeugen, dass ich trotzdem ausreichend Warm drin habe. Und das ist genau das, was ich lebe und was ich machen will. Ich will wirklich die Hausherren später und die Bauherren in die Lage versetzen, ihr Haus so zu bauen, dass man von externer Energie kaum noch abhängig ist. Das hat mehrere Vorteile. Das hat gesellschaftspolitisch riesige Vorteile, weil wir einfach das Netz nicht mehr so ausbauen müssen. Das hat aber auch einen hohen Wert, weil ich weiß, dass ich eine hohe Versorgungssicherheit habe. Und wir haben ja auch, und das muss man ja auch ganz offen sagen, wir haben einen Fachkräftemangel. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ganz bestimmt eine richtig gute Technik. Da bin ich völlig überzeugt davon. Sie ist immer noch 1000-mal besser als die gute alte Ölheizung oder eine Gasheizung, weil sie eben innovativ ist und weil sie nach vorne geht und vor allem, weil sie mit regenerativen Energien arbeitet. Aber die Wärmepumpe hat ein Riesenproblem. Sie ist von einer warmwassergeführten oder wassergeführten Heizung abhängig und die muss von Fachleuten produziert werden. Und wenn wir uns die Entwicklung angucken, gerade in den Sanitär- und Heizungsmarkt, was heute ein Meister schon kostet und wie knapp die Ressourcen in den Fachkräften dort sind, dann ist es nicht mehr lang, bis ein Meister dann einen Stundenverrechnungssatz von 250 Euro haben wird. Und dann ist die Frage, ob wir uns das noch leisten können. Und deshalb müssen wir eben nach Alternativen suchen und deshalb müssen wir andere Sachen auch ausprobieren, ohne auf die Wärmepumpe zu verzichten. Die Wärmepumpe ist in ganz vielen Bereichen wirklich angebracht und sinnvoll. Aber wir brauchen Alternativen und genau darüber müssen wir nachdenken. Das sind so Themen, die mich einfach bewegen. Mich bewegt das Thema Energieautarkie unglaublich. Ich bin auf dem Bergbauernhof aufgewachsen. Ich durfte leider nie eine Universität besuchen, aber das, was ich gelernt habe und was ich mitgekriegt habe, ist ein gewisses Maß an Hausverstand und auch Dinge allumfassend zu sehen. Ich muss an Gebäude nicht nur von der Heizung her denken, sondern, und das ist mein Wunsch an alle, und da bin ich in dem Buch auch eingegangen, wir müssen eigentlich die Planung komplett umdrehen und den Bewohner, den zukünftigen Bewohner als Basis all unserer Planungen nehmen und die Planung rund um den Bewohner aufbauen und von der anderen Seite her denken. Dann werden wir ganz andere Architekturen hinkriegen, wie du schon sagtest, sehr einfache, einfach strukturierte Architekturen und trotzdem schöne Architekturen. Mhm. Und ich meine, das Elternhaus, in dem ich groß geworden bin, das ist im 16. Jahrhundert erbaut worden. Und dort sind alle Wände, auch wenn das Gebäude nach und nach ausgebaut und erweitert wurde, dort sind alle tragenden Wände übereinander. Warum? Weil man keinen Stahlbeton kannte damals. Hm. So, und ich finde auch, und das ist auch ein Punkt, worüber wir nachdenken müssen, wir sind immer so in der Stein auf Stein und in der Holzfraktion gefangen. Und alle glauben, Stein auf Stein ist richtig oder Betonbau ist richtig und die anderen sagen, Holzbau ist richtig. Nein, ich glaube, dass eine gesunde Mischung richtig gut ist. Und wenn wir heute nach Bayern oder nach Österreich gehen und dort mal die Architektur angucken, der alten Häuser, die vielleicht 150 Jahre alt sind, was finden wir dort? Unten Beton, Stein auf Stein, oben Holzbau. Mhm. Warum machen wir das nicht wieder? Das ist doch eine super Geschichte. Ich habe dann in den unteren Geschossen habe ich massiv und oben, wo es dann nicht mehr darum geht, Lasten abzutragen etc., habe ich den Holzbau und kann dort deutlich anders agieren. Und ich finde, dieses Hybride und dieses Miteinander zu denken und zu planen, genau das wäre eigentlich jetzt an der Zeit. Und da ist das, und das ist der Appell dazu, dass wir eben allumfassend denken und dass wir anders denken lernen.
Ja, und das ist übrigens genau das Gleiche, hat Frau Professorin Essig, die Erfinderin des Nachhaltigkeitszertifikats vom BIEN, dort gesagt. Genau das Gleiche. Baut doch die Gründung und das erste Stockwerk massiv. Aus statischen Gründen, aus auch Gründen Überschwemmung, Wasser und also Hochwasser, alles, was uns ja in den letzten Jahren auch hier in Norddeutschland schon getroffen hat. Und da drauf alles in Leichtbau. Und also genau das Gleiche hat sie vor 2 Monaten mit Herrn Hirschhausen zusammen im Interview gesagt, wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube, dass das echt eine gute Idee ist. Wo können die Hörer, die jetzt hoffentlich zahlreich diesen Podcast hören, dein Buch kaufen und wann erscheint es offiziell? Ist es jetzt schon da oder ab wann kann man es bekommen?
Also das Buch ist offiziell schon da. Es gibt die ISBN-Nummer. Wenn man heute bei Amazon und bei allen anderen reingeht, ist es dort erhältlich, also in jedem Buchhandel auch erhältlich. Es gibt dann auch einen eigenen Shop unter mehrwertstratege.de. Da habe ich meinen eigenen Shop, wo man das Buch auch bestellen kann. Und wenn man Glück hat, dann kriegt man es auch mit einer persönlichen Signatur. Also es gibt verschiedene Vertriebswege und ich habe es mir jetzt auch zur Aufgabe gemacht, es ist kein Businessprojekt, das muss ich auch gleich dazu sagen. Natürlich kriegen Autoren immer einen kleinen Salär ab, aber ich habe mich dazu entschieden, all das, was hier an Ertrag reingeht, an eine Hilfsorganisation zu spenden, die auch für Wohnbau sorgt, nämlich Habitat for Humanity, die Menschen eben hilft, wieder in das eigene Haus zu kommen, die ja eben aufgrund diverser Umstände das Haus verloren haben, und die machen im Heimatland meiner Frau in Kenia unglaublich viel, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Geld dorthin gehen zu lassen, um dort Menschen auch in Wohnungen zu bekommen. Also es ist kein Projekt, wo ich Geld verdienen möchte, sondern ich möchte hier in Deutschland was bewegen, ich möchte Menschen die Augen aufmachen und auf neue Ideen bringen, und ich möchte dazu zeitgleich auch was Gutes tun.
Vielen Dank, lieber David. Das wusste ich gar nicht, dass der Beitrag gespendet wird für Habitat for Humanity. Also eine ganz, ganz tolle Aktion. Hast du ein letztes kurzes Statement, das du den Menschen mitgeben möchtest, wo du ihnen vielleicht Mut und Hoffnung machen kannst, dass das Bauen von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland doch möglich ist?
Also ich bin sehr mutig und ich sage es auch, Wohnbau wird aus Mut gemacht, und es gibt ja viele gute Beispiele. Ich habe im Buch ja auch einige Unternehmen namentlich genannt, die sehr mutig vorangehen. Ich kann nur eins sagen, und das wirklich allen Beteiligten, ob das Politik ist, ob das die Bürger sind, ob das die Bauherren sind, aber auch die Unternehmer da draußen. Leute, habt Mut, neue Wege zu gehen, habt Mut, Altbewährtes neu zu entwickeln und nach vorne zu gehen, und habt den Mut, nachhaltig zu werden und trotzdem Geld zu sparen. Das geht, und man muss nur ein bisschen mehr Hirnschmalz reinlegen und auf Althergebrachtes verzichten, und hab den Mut, endlich zu sagen, das haben wir immer schon gemacht, das zählt nicht mehr, sondern hab den Mut zu sagen, wir gehen neue Wege, indem wir Altbewährtes neu anwenden.
Vielen Dank, lieber David. Und wenn wir nun euer Interesse geweckt haben, liebe Hörer, dann geht auf mehrwertstratege.de und bestellt dort das Buch. Dann bekommt ihr sogar eine Widmung von David oder natürlich Amazon, Buchhandel, alle Quellen, wo es irgendwo Bücher gibt. Wohnungsbau First von David Jakob Huber. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und dann werden wir in Kürze nochmal zusammensprechen, wo es dann um 3 Bücher geht und wir nochmal in die Tiefe gehen werden. Also das so als kleiner Teaser vorab, vielleicht auch ein Teil davon hier im Podcast in den nächsten Monaten, wo wir dann nochmal in die Tiefe gehen, auch bei deinem Buch Wohnungsbau First. Vielen Dank, lieber David.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich so offen sprechen durfte.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.